Ich lese aus dem Hebräer 10 einige Verse. Hebräer 10, Vers 35, ein Teil dieser Worte ist auch Inhalt der Predigt. Ich lese auch ein bisschen mehr, ich lese bis 39, ich bin fleißig. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens.
Ich bin heute mal wieder da, freue mich, unter euch zu sein und mit euch mal so ein Thema durchzugehen. Manchmal sind wir auch in unserem Leben nicht immer so stark. Manchmal kommen Dinge in unser Leben hinein, die uns auch ein bisschen durcheinander bringen. Und es stellt sich im Leben überall immer wieder die Frage, die Vertrauensfrage auch, ne? Wie weit ist mein Vertrauen überhaupt da? Ob es zu meinem Partner ist, ob es zu meinen Kindern ist, ob es zu Gott ist. Und den Predigttext haben wir ja schon gehört. Und ich habe das überschrieben, werft euer Vertrauen nicht weg. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und die Lutherbibel, danach lese ich es mal jetzt auch nochmal vor, die zwei Verse. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. So ein schöner Vers, finde ich. Und vielleicht haben wir ja schon so manche Predigt darüber gehört. Aber liebe Gemeinde, in dieser Predigt geht es wirklich um das Vertrauen. Um das Vertrauen, das wir haben und nicht wegwerfen sollen. Nicht abschieben sollen. Und dann kann man sich die Frage stellen, kann man denn ohne weiteres Vertrauen überhaupt wegwerfen? Kann man das denn überhaupt? Die Menschen werfen ja alles Mögliche weg. Und manchmal muss man auch Sachen wegwerfen. Sachen, die einem den Platz wegnehmen. Sachen, die keiner mehr will. Sachen, die wirklich nichts mehr wert sind. Sachen, die auch wirklich Platz schaffen im Leben. Und auch in dem persönlichen Leben müssen wir manchmal was wegwerfen. Dinge, die uns belasten, die Schuld, die Sünde, das, was nicht in Ordnung ist, da müssen wir uns dann auch von trennen. Aber wenn es um das Wegwerfen geht, wir leben eigentlich in einer Wegwerfgesellschaft. Es wird meist nicht mehr repariert und vieles kann man auch nicht mehr reparieren, ist auch anscheinend so gewollt von den Herstellern. Ich habe mich daran erinnert, früher war es irgendwie anders. Meine Eltern, die Nachkriegsgesellschaft, die haben nichts weggeworfen. Die haben alles irgendwie gebraucht und konnten überhaupt nichts wegwerfen, weil vieles ja auch nicht da war. Manche Dinge hat man ja auch, die hatte man und die hat man mit anderen Leuten getauscht, die das nicht hatten, gegen was anderes. Ja, ich erinnere mich auch an unsere erste Waschmaschine. Nach circa 12 Jahren waren die Scharniere an der Tür abgebrochen. Nach 12 Jahren. Und ein befreundeter Elektriker, er sagte mir, dass Haustechnik Krempel in Koblenz alle möglichen Ersatzteile haben und ich sollte einfach mal nachfragen. Ich habe da angerufen und habe die Seriennummer durchgegeben. Ja, haben wir da. Machte ich mich auf den Weg nach Koblenz zur Haustechnik Krempel und ich bekam die Scharniere, bin nach Hause gefahren, habe die Tür die abgebrochen war, die Scharniere ausgewechselt und die Waschmaschine lief noch, ja, die wurde fast 20 Jahre alt. Das ist deutsche Wertarbeit, sagt man dann, ja. Und was wird in unserer heutigen Zeit nicht alles weggeworfen? Nicht nur Haushaltsgeräte oder PCs, weil das neue Betriebssystem auf dem alten Rechner nicht mehr läuft oder nicht mehr richtig läuft. Deshalb kann man das auf einmal alles nicht mehr gebrauchen. Wenn ich denke, ich hatte mal so viele Videokassetten, ne? Alles kann man nicht mehr gebrauchen, wenn du keinen Videorekorder hast. Und manch einen kann man auch nicht mehr an die neuen Geräte anschließen. Aber es gibt auch andere Dinge, die weggeworfen werden. Das ungeborene Leben. Das ungeborene Leben. Ich habe in der letzten christlichen Idea-Zeitschrift gelesen, dass bis Ende der 44. Kalenderwoche diesen Jahres in Deutschland im Mutterleib 95.446 Kinder getötet und somit einfach weggeworfen wurden. Die wollte man nicht, die will man nicht, die braucht man nicht. Und dann beklagt man sich über den demografischen Wandel, über die alternde Gesellschaft. Und wenn man das mal überlegt, ist das ja irgendwie selbstgemacht, hausgemacht. Ja, und man versündigt sich an dem Schöpfer, der dieses Leben wollte. Aber auch Beziehungen werden weggeworfen. Auch in Beziehungen zwischen Menschen ist es so, wenn es in einer Beziehung kriselt, wenn es Probleme gibt, wenn schwierige Situationen kommen, ist das doch heutzutage so, dass oft gar nicht mehr gekämpft, nach Lösungen gesucht wird, sondern man trennt sich viel zu schnell, man gibt viel zu schnell den anderen auf und geht in eine andere Beziehung rein und da läuft es meistens auch nicht besser. Ich kenne jemanden, der hat viermal hintereinander geheiratet, immer war die Frau schuld und viermal hintereinander hat er sich nach einer gewissen Zeit auch von ihr getrennt scheiden lassen. Und man denkt immer, dann wird alles besser, ja. Und wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Das christliche Abendland haben wir ja längst hinter uns. Also wenn man heute mal sieht, was die Menschen so alles denken und glauben, wenn du so an die Türen gehst oder so über den Glauben mit ihnen sprichst, wie viele überhaupt nichts mehr mit Gott und mit dem Glauben zu tun haben wollen. Ne, wie das alles so wegradiert wird, wegrationalisiert wird, der Glaube, die Kirche und hat doch... Vor kurzem Günter Jauch gesagt, der ein katholischer Christ ist, und er sagte, auch wenn es viele Fehler in der Kirche gibt, sagte er, ich halte an Gott fest, ich mache es nicht davon abhängig. Ne? Aber wie viele Menschen haben eigentlich gar keinen richtigen Glauben. Und ich denke, das ist doch alarmierend, wenn über 50% nicht mehr zu irgendeiner Kirche gehören, beziehungsweise viele von denen, die dazugehören, auch gar nicht mehr in die Kirche überhaupt gehen. Das ist ja heute gähnende Leere, wenn du in katholische oder evangelische Gottesdienste hineingehst. Wie viele Menschen kommen nicht mehr? Oder es wird auch nichts mehr angeboten. Und wenn es dann wirklich um den Glauben geht, viele Menschen haben keinen Glauben und kein Vertrauen an den lebendigen Gott. Und mit diesem Ergebnis, denke ich, dürfen wir uns als Christen auch nicht zufrieden geben. Wir haben eine Botschaft, die wir in die Welt hineintragen. Auch jetzt wieder mit den wunderbaren Gute-Saat-Kalendern, die wir den Menschen bringen, wo wir die gute Saat aussehen. Ne? Ich denke, das ist so wichtig, dass man sich mit dem Zustand nicht zufrieden gibt. Ich habe zu der Predigt 3 Punkte, heute nur 3. Wenn es um das Vertrauen geht, das Vertrauen hat einen Anfang. Als ich damals meine Frau kennenlernte, das Vertrauen hat einen Anfang gehabt. Das war damals, als man sich kennenlernte, begegnet ist, da ist dieses Vertrauen gewachsen. Aber es hat einen Anfang, einen gewissen Anfang. Und niemand ist durch seine normale Geburt, wenn es um das Vertrauen zu Gott geht, ein erlöster Mensch. Bei jedem, der an Jesus glaubt, gab es einen Anfang. Also könnt ihr euch an den Anfang erinnern, wann ihr euch bekehrt habt? Ja? Seid ihr bekehrt? Aber man kann sich doch daran erinnern, die meisten wenigstens. Ich kannte aber jemanden, das war die Tochter von unserem Bibellehrer auf der Bibelschule in Breckerfeld, damals Bibelschule Hagen. Die Esther sagte, die ist uns mit 60 Jahren gestorben an Krebs. Und sie hat sich auf den Himmel gefreut. Und sie sagte damals, als wir auf der Bibelschule waren, ich kann das nicht sagen, wann ich mich bekehrt habe. Ich bin immer in diesem Glauben hier, in diesem Frommen aufgewachsen. Es war ja immer Bibel, es war immer Evangelium. Aber sie sagte, ich weiß, dass ich bekehrt bin. Ich weiß, dass ich an Jesus glaube. Und ich denke, dieser Anfang war der Moment, wo unsere Seele erleuchtet wurde. Kein Mensch kann sich ja aus sich bekehren, sondern ich glaube, Gottes Geist erleuchtet die Herzen der Menschen und irgendwann macht es einen Klick und dann tut man diesen Schritt. Und wo wir erkannt haben, dass unsere Sünde uns von Gott trennt, dass wir ohne Gott nicht leben können, dass wir ohne Jesus verloren sind und dass wir mit Jesus das ewige Leben bekommen. Und dass wir unsere Schuld vor Gott bekannt haben, dass wir ihn in unser Leben eingeladen haben und dass wir auf einmal gemerkt haben, ist Jesus jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Da ist was Neues in uns hineingekommen. Und das hat uns verändert, das hat uns geprägt und deshalb sitzen wir heute auch hier, weil wir an diesen Herrn und Gott glauben. Und damals passierte eben das Unglaubliche, dass wir uns weder erdenken noch erhoffen konnten, weil wir es noch nicht kannten. Das steht in Johannes Kapitel 1. Ich lese das mal gerade. Johannes Kapitel 1. Da darf ich aber nicht Matthäus aufschlagen. Johannes Kapitel 1, Vers 11 und 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, das ist unglaublich, aber wahr. Wenn wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertraut haben, überträgt Gott uns das Recht, Kind Gottes zu werden. Das ist schon was, ne? Du bist ein Kind Gottes geworden, weil Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Du bist ein Kind Gottes. Du hast das Recht. Wir werden Erben des ewigen Lebens. Wir sind Erben. Wir haben das Recht, wenn wir sterben, dann haben wir das ewige Leben. Wir haben es eigentlich jetzt schon, aber dann wird es eben sichtbar werden. Und wir leben in Gemeinschaft mit Gott. Und niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen. Das macht die Bibel auch deutlich. Ja, und der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert die Christen an diese Zeit, an diesen Start, an diesen Anfang in ihrem Leben. Wenn wir hier Vers 32 lesen, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Glaubens. Ne? Also das, sie haben kein einfaches Leben gehabt. Im Frühstadium ihres geistigen Lebens hatten sie oft bedeutende Siege. Den Kampf des Glaubens haben sie wirklich bestanden. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Ne? Sie haben gesagt, hier, ich weiß, an wen ich glaube. Ne? Das erinnert mich daran, wie Petrus und Johannes da vor dem Hohen Rat zitiert wurden und wie man sie wieder mal klein machen wollte. Und wie man ihnen verboten hat, diesen Namen Jesus überhaupt in den Mund zu nehmen. Was bilden die sich dann überhaupt ein? Aber so ist das heute auch. Dann will man uns das verbieten. Und dann haben die gesagt, also ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir werden nicht schweigen, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben. Das werdet ihr uns nicht verbieten. Das werdet ihr uns nicht verbieten. Und diese frühen Tage dieser Christen waren trotz großer Schwierigkeiten voller Vertrauen. Und nun sagt er ihnen, werft euer Vertrauen nicht weg. Werft dieses Vertrauen nicht weg. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt. Vertrauen auch in schwierigen Zeiten, in Zeiten, die nicht so gut sind, nicht so schön sind, nicht so dolle sind. Und dazu habe ich auch einen Vers aus den Sprüchen, der uns auch dazu auffordert. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Da steht ein wichtiges Wort. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, erkenne seinen Willen auf allen deinen Wegen, so wird er dir den Weg bahnen. Und das steht hier wirklich, dass wir ihm vertrauen sollen auf allen unseren Wegen. Auf den schönen Wegen, aber auch auf den steilen Wegen, auf den holprigen Wegen, auf den unsicheren Wegen, auf den schweren Wegen. Auf den Herrn vertrauen ist auch keine Sache des Kopfes, sondern des Herzens, von ganzem Herzen. Und dann sind alle unsere Erwartungen auf Gott gerichtet. Und dann wirst du ihn in den großen und kleinen Dingen des Lebens um Hilfe bitten und nicht meinen, die Dinge, die Probleme ohne Gott lösen zu müssen. Und das bedeutet aber nicht, dass wir unseren Verstand jetzt an den Nagel hängen, an der Garderobe abgeben. Das ist ja hiermit nicht gemeint. Gott hat uns den Verstand gegeben. Und er sagt jetzt nicht, lieber Christ, jetzt bist du Christ geworden, jetzt brauchst du keinen Verstand mehr. Nein, sondern unser Leben soll ja komplett von ihm verändert werden. Es ist keine Frage, wir sollen ihn in den Überlegungen gebrauchen, in die Überlegungen unseres Lebens mit einbeziehen. Aber der wirklich Weise kennt die Begrenztheit der menschlichen Überlegungen, dass wir oft auch irren können. Gott ist nämlich viel größer und weiser, als wir Menschen sind. Er sieht unser Leben, die Dinge unseres Lebens aus einer weiteren Perspektive. Und von daher ist Gott auch nicht überrascht, wenn wir falsche Wege gehen oder wenn wir richtige Wege gehen. Gott weiß um unser Leben, wenn man sich überlegt, von allen Seiten umgibst du mich. Und deshalb weiß er um alles, was in unserem Leben passiert oder passieren wird. Aber manchmal macht die Bibel macht das ja auch deutlich, manchmal erprobt Gott auch unser Vertrauen. Erprobt unser Vertrauen durch undurchsichtige und schwere Wege. So ging es zum Beispiel dem Abraham, wo die Verheißung lange auf sich warten ließ, die Nachkommenschaft, dass er, ja, das war unerträglich. Das war bis auf die Spitze getrieben, könnte man sagen. Und wenn man überlegt, auch Hiob, dem alles genommen wurde, was ihm lieb war. Und Hiob war ein gläubiger Mensch, ein frommer Mensch, hat wirklich mit Gott gelebt in allen Einzelheiten des Lebens. Und trotzdem kam das so in sein Leben hinein. Wenn man die ersten drei Kapitel liest, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Der Widersacher Gottes verklagt den Hiob vor Gott und sagt, der glaubt ja nur, weil der so viel besitzt, weil der so reich ist, weil du den so beschenkst und ihm so viel Segen gibst, ne? Zieh das einfach mal weg. Und dann kommt eins nach dem anderen. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass der in eine Situation kommt, wo sogar seine eigene Frau ihm dann dazu rät und sagt, sag ab von diesem Gott, ne? Das hat alles keinen Sinn mehr, ne? In den brauchst du kein Vertrauen mehr hineinzustecken. Ne? Und da sagt er hier, aber haben wir Gutes von Gott empfangen, warum sollen wir nicht auch das Böse nehmen? Und da muss man natürlich sehen, Hiob stellt nachher auch verschiedene Warum-Fragen, wenn man das durch das Buch durchgeht. Aber er wusste nicht, wie wir, die wir Hiob in einem durchlesen können, wie seine Situation wirklich ausgeht. Das hat er nicht gewusst. Das hat er nicht gewusst, so wie wir auch nicht wissen, wenn wir in manche Situationen hineinkommen, wie sie ausgehen. Wir wissen es nicht, ne? Wenn wir ins Krankenhaus kommen, da unterschreiben wir alles Mögliche, was passieren kann, wenn du eine Narkose kriegst, ne? Und die Situation kann eintreffen, dass du gar nicht mehr aufwachst, ne? Wir wissen es nicht, ne? Also was machen wir? Wir können nur unser Leben dann in Gottes Hand legen und sagen, hier, du weißt um alles und deshalb legen wir unser Leben in deine Hand. Schauen wir uns die Christen im Hebräerbrief an. Sie wurden verfolgt, sie wurden misshandelt, man hat sie bestohlen, enteignet, andere hat man ins Gefängnis geworfen, über sie wurden falsche Nachrichten verbreitet, wie das heute auch oft ist, dass falsche Nachrichten über die Christen verbreitet werden, falsche Dinge, die nicht stimmen. Aber in der Verfolgung blieben sie standhaft im Glauben, blieben sie standhaft. Sie haben ihren Herrn nicht verleugnet. Das machen wir nicht, haben die gesagt. Wir haben es nicht getan. Und sie haben ihr Vertrauen nicht weggeworfen. Und sie haben sich immer wieder zu Jesus bekannt und an ihn gehalten. Herr, du weißt um mein Leben. Das haben die gesagt. Ne? Die wussten, dass der Herr um ihr Leben weiß. Und nun überlegt der Schreiber des Hebräerbriefes weiter, wie ist das eigentlich in Zeiten, wo diese Anfechtungen nicht sind, wo ihr in Freiheit lebt, wo alles gut läuft, wo ihr in den Häusern lebt, wo ihr keine Probleme von außen habt, keine Anfechtungen. Wie werdet ihr die ruhigen Tage verkraften? Wie wird dann euer Leben im Glauben überhaupt noch sein? Werden wir uns immer noch dankbar auf Jesus verlassen und auf die Gnade Gottes verlassen oder auf unsere eigene Kraft? Ja, das ist ja manchmal so, wenn es uns gut geht, dann steht man in der Gefahr, lasch zu werden, laut zu werden. Ne? Also nicht mehr so am Herrn so festzuhalten wie manchmal in anderen Zeiten. Ne? Und das kann passieren. Ich hatte letzten Monat hatte ich eine Taufe in unserer Gemeinde. Florian hat sich taufen lassen, ne? Schon über 30. Und Florian ist in einer russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen, hat, ich glaube, 11 Geschwister, also richtig schöne, große, nette Familie. Und er so mittendrin vom Alter her. Und er hat sich schon ziemlich früh bekehrt und sie waren in einer Gemeinde, die ziemlich eng und streng war und gesetzlich war. Und irgendwann ist er da mal ausgebuchst und hat dann mit dem Glauben und so weiter überhaupt nichts mehr so richtig zu tun gehabt. Und das ging so viele Jahre. Und dann hat er irgendwann mal erfahren, dass es unsere Gemeinde gibt in derselben Stadt und ist dann zu uns gekommen und ist dann immer wieder zu uns gekommen, auch in die Gottesdienste. Und es hat ihm gefallen, auch die Gemeinschaft. Und dann hatte ich 2 Monate vorher auch eine Taufe gehabt. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, er würde sich auch gern taufen lassen. Aber um diese Zeit ist er in Bolivien, er ist im Ausland und da geht das nicht. Ja, und dann haben wir uns nachher verabredet, als er wieder zurück war, Gespräch geführt. Und da hat er so aus seinem Leben erzählt, wie das alles so lief und wie er abgedriftet ist vom Glauben und wie er irgendwann an den Punkt kam, dass er gesagt hat, das ist es eigentlich nicht. Ne? Und da hat der Herr ihn wieder zu sich gezogen, sagte er. Und dann ist er wieder ein frohes Gotteskind geworden und hat auch seine Bibel wieder gelesen und hat sich da Kraft rausgenommen für sein Leben. Und für seinen Alltag. Und dann hat er eben gesagt, er wollte sich taufen lassen. Natürlich habe ich gesagt, das wollen wir damit nicht warten auf den Nimmerleinstag bis nächsten Jahr, bis das Wetter wieder mal schön ist und so weiter. Sondern wir haben dann einfach im Oktober den Termin festgemacht. Und die Taufe fand draußen statt, im Fluss, in der Kühl. Und die war auch sehr kühl, die Kühl. Ja, auf jeden Fall hat er da noch, draußen hatten wir auch eine Bestattungsanlage, hat er noch erzählt kurz, sich dazu bekannt, dass er wirklich aufgrund seines Glaubens sich jetzt taufen lassen will. Und da sind wir da ins Wasser rein, die Kühl war auch ziemlich hoch, ne? Und dann bist du da eingestiegen, da musst du aufpassen, ne? Da warst du gleich so tief drin und dann ging es dann gleich wieder abwärts, ne? Naja, wir haben ein gutes Schuhwerk gehabt, also nicht die Lackschuhe, sondern spezielle irgendwie Schlupfschuhe mit Gummi, so, damit man da gut auch steht einigermaßen. Und dann sagte ich zu Florian, als wir dann da drin waren, er ist gekommen, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, ne, irgendwie stehen wir hier auf einem halben Stein, nicht, dass wir hier noch untergehen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich ihn getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er hat es ja, das hat ihm sehr gut getan, dass er diesen Glaubensschritt gegangen ist. Ich sage mal, eigentlich müsste man über die Taufe gar nicht diskutieren. Muss ich mich taufen lassen? Soll ich mich taufen lassen? Ne? Eigentlich wäre das ja genauso ein Diskussionsthema, wenn ich fragen würde, muss ich in der Bibel lesen? Soll ich in der Bibel lesen? Soll ich beten? Sondern Jesus hat ja gesagt, lasst euch taufen. Ne? Und das ist ein Gehorsamsschritt eigentlich. Durch die Taufe wird man nicht Christ, aber durch die Taufe bekennt man, dass man Christ geworden ist. Ja. Und das sage ich mal, es gibt manchmal auch Situationen, wo man vom Glauben wegkommen kann, wie Florian das erlebt hat, aber dann ist doch schön, wie Gott ihn dann wieder zu sich gezogen hat. Und da sage ich, in der Bibel steht ja auch mal drin an einer Stelle, Gott hat Geduld. Gott hat mit uns wirklich Geduld. Ne? Auch wenn wir manchmal falsche Wege gelaufen sind, also denkt man immer, er ist ganz weg von uns. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Gott will uns nicht fallen lassen, er wird uns nicht fallen lassen. Und wir sollen auch nicht von ihm abrücken. Wir sollen unser Vertrauen nicht wegwerfen. Und dieser Satz ist ja an Christen geschrieben, an Menschen, die an Jesus glauben, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Das Bibelwort mahnt uns, dass es etwas gibt, das wir nie wegwerfen sollen, das Vertrauen in unserem Herrn Jesus Christus. Das sollen wir nie wegwerfen. Und wir wären doch dumm, wenn wir dieses Vertrauen wegwerfen würden. Wir wären ja echt dumm. Einmal kam ein Mensch zu Jesus, ein reicher Jüngling, heißt es in der Bibel. Und er fragte ihm, was muss ich tun, um in das Himmelreich zu kommen? Jesus hat ihm alles gesagt. Die Gebote hat er gehalten, dies und jenes. Und da sagte Jesus ihm, dann folge mir nach. Ne? Setz dein Vertrauen auf mich und du wirst da einen großen Schatz haben. Ne? Und das war ihm dann, ja, das war ihm zu teuer. Da ging er betrübt weg. Das ist auch interessant. Er ging trotz seines Reichtums betrübt weg, dass ihn das nicht glücklich gemacht hat. Den hoffnungslosen Menschen ruft der Schreiber des Hebräerbriefes den Satz zu, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Manchmal kommen wir in hoffnungslose Situationen. Und hier wird uns auch das Ziel vor Augen gerückt, die Belohnung. Sie wartet auf alle, die ihr Vertrauen nicht aufgeben, diese Belohnung. Ich verstehe das so, wenn wir glauben, dann setzen wir ja unser Vertrauen auf Jesus. Und dann sagen wir, Jesus ist unser Herr. Und dann legt Gott dieses neue Leben in uns hinein. Und dann sind wir Erben. Die Belohnung hat mit der Erbschaft nichts zu tun. Aber hängt damit zusammen. Wären wir keine Erben, das heißt, wären wir keine Kinder Gottes, dann würden wir überhaupt keine Chance haben, belohnt zu werden. Aber dadurch, dass wir uns bekehrt haben, dadurch, dass wir Christen sind und mit Jesus leben, wartet Lohn auf uns. Und das finde ich gut. Das ist mein dritter Punkt. Vertrauen wird belohnt. In der Welt erlebst du das manchmal so, da ist es eben anders. Da wird Vertrauen missbraucht. Da werden alte Leute abgezockt, da kommt der Enkeltrick und alles Mögliche. Und viele Menschen, da wird das Vertrauen, die Gutmütigkeit wirklich missbraucht. Aber bei Gott ist es nicht so. Vertrauen wird belohnt. Bei allem, was wir mit Gott hier und heute erleben, bleibt diese Welt nur das Vorübergehende, diese Welt. Wenn Gott morgen sagt, hier Siegfried, hast lang genug auf dieser Welt gelebt, dann kann ich viel haben, nichts haben, was weiß ich, das ändert nichts an dem Zustand, dass ich dann zu ihm gehe und ich werde nichts mitnehmen. Diese Welt ist das Vorletzte, nicht das Letzte. Und niemand kann auf der Erde paradiesische Zustände schaffen. Man wundert sich ja auch, was hier heutzutage alles geredet wird, was man machen will, ne, und wie man sich da einsetzen will und die Welt retten will und das Klima und alles, ne. Und wie man sieht, wie genau das Gegenteil in der Welt passiert, wie Aggressoren wieder ganz neu, wie Kriegsgeschrei ist in der Welt, wie noch nie zuvor. Wie hieß es da in der Bibel, erhebt eure Häupter, wenn das kommt. Ne? Vielleicht kommt der Herr ja bald wieder. Wäre ja schön. Wäre richtig super. Ne? Also darauf könnten wir uns freuen. Und wir sollen auch in dieser Erwartung leben. Deshalb, diese Erde wird nicht zum Himmel werden, so sehr sich das die Menschen auch wünschen. Man versteht ja manchmal den Wunsch der Menschen, dass sie sagen, es muss Frieden sein. Und besonders die Leute, die mal Krieg alles mitgemacht haben oder heute mitmachen, die wünschen sich ja nichts anderes. Ist ja auch gut so. Man darf das ja auch, man soll das ja auch wünschen. Aber das schafft man nicht, aus menschlichen Mitteln. Das schaffen nicht die Herrscher dieser Welt. Die haben ganz andere Ziele. Das muss man einfach mal sehen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Der Glaube hat mit Belohnung zu tun. Das steht in der Bibel drin. Und wenn wir in diesem Leben auf manches verzichten müssen oder wenn wir benachteiligt werden, wartet auf die Kinder Gottes eine große Belohnung. Eine große Belohnung. Was sagt Jesus über die Belohnung? Ich habe mir mal ein paar Stellen rausgesucht aus dem Also nur aus dem Matthäus-Evangelium. Es gibt bestimmt noch andere Stellen, aber ich wollte einfach mal die Stellen ein paar wenige angucken, die ich als wichtig sehe. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 bis 12. Ja, das wäre die erste Stelle. Da heißt es: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, wenn man denkt, wie viele Menschen, Christen in dieser Welt verfolgt werden, nur weil sie Christen sind. Nicht, weil sie was verkehrt machen, sondern weil sie Christen sind und diesen christlichen Glauben leben wollen. Und sie können sich manchmal nicht wehren. Sie sind benachteiligt. Uwe Holmer, der ja damals den Ehepaar Honecker aufgenommen hatte, nach die DDR gefallen, die Mauer gefallen war, dem seine Kinder sind alle benachteiligt worden. Ich glaube, 6 oder 7 Kinder hat er. Sie sind alle benachteiligt worden. Sie durften nicht studieren, sie durften nichts. Ne? Und dennoch sind sie was geworden. Und dann kam der Punkt, wo niemand die Honeckers aufnehmen wollte. Er hat uns das mal erzählt auf der Evangelistenkonferenz in Rehe. Und die wollte niemand aufnehmen. Und dann hat sich diese Stiftung da, Bethel, die haben sich da überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben die beschlossen, wir machen das. Und dann haben die Honeckers auf einmal bei Holmers gewohnt, im Pfarrhaus. Und der Uwe Holmer sagte, also eines haben wir dann festgestellt, als sie bei uns waren, wir haben verschiedene Zeiten, wo wir essen, da müsst ihr da sein pünktlich, und wir beten, bevor wir essen. Und ihr müsst da nicht mitbeten. Ne? Wir haben ihnen die absolute Freiheit gelassen, aber wir beten. Und das haben sie auch getan. Ja, und haben auch ein gewisses Zeugnis dadurch gelebt, ne? Was nicht einfach war, auch für die Kinder, aber sie haben es getan. Und der Widerstand kam von außen, von vielen Menschen, die da Randale machten vor dem Pfarrhaus und so weiter. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo die Frau Honecker, die Margret, sagte, er auf den Knien die Stufen geschrubbt hat. Überleg mal, wie sich manches im Leben ändert, und hat damit sauber gemacht. Ja. Und ich sage mal, Verfolgung bringt Belohnung. Und manchmal lebt man in einer Zeit, wo man da nicht raus kann, wo der Zustand in einem Land so ist einfach. Und dennoch hat Gott es dann zum Guten gewendet. Und lebendiger Glaube ist eben angefochtener Glaube. Und ein angefochtener Glaube ist ein ganzer Glaube, ist ein echter Glaube. Und deshalb diese Freude hier, von der hier die Rede ist, die Freude auf die Belohnung. Der Grund der Freude ist der Lohn, die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Lohn ist die vom Schöpfer festgesetzte Antwort auf unser Tun. Das ist einfach der Lohn. Und einige, in Kapitel 5, Vers 19 habe ich einen weiteren Vers. Da heißt es: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Hier wird uns noch eine andere Seite gezeigt, wie wir zu Gottes Wort stehen. Ne? Also, dass wir wirklich an Gottes Wort dranbleiben, auch wenn wir Widerstand kriegen, wenn andere das nicht hören wollen, sollen wir diesem Wort festhalten. Ne? Wir sind da nicht die Benachteiligten, wir sind eigentlich diejenigen, die das Fundament haben und das Fundament tragen, und wir werden dafür Lohn bekommen. Und es gibt eben Unterschiede im Himmel. Einige werden mehr als andere oder groß im Himmel sein. Und in Kapitel 6, Vers 4 heißt es, damit Da geht es ja um das, um die Almosen, um das Geben. Ich lese das mal ab, Vers 1. Habt Acht auf eure Frömmigkeit und dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also wir müssen nicht unseren Glauben zur Schau stellen oder was weiß ich, ne? Wir dürfen einfach sein, wie wir sind. Man muss nicht immer sich fromm zeigen, sondern wir sind Menschen. Und ich denke, müssen wir unseren Glauben nicht zur Schau stellen und jedem da irgendwie was weiß ich zu beweisen, sondern wir sollen echt sein. Und wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibt und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Also mit anderen Worten, wir geben nicht, damit wir irgendwie gut dastehen vor anderen Menschen, sondern wir tun es einfach von Herzen und das muss manchmal gar kein jemand anders wissen, was weiß ich, ne? Aber wir tun es einfach, weil wir es gerne tun, ne? Und heißt es eben auch, dass der Vater uns das vergelten wird, das heißt Lohn dafür geben wird. Das finde ich auch sehr schön, dass das hier so steht. Nach Luther steht ja vergelten. Und wir haben in der Bibel ja auch eine bescheidene Freigebigkeit, zum Beispiel diese Witwe, diese arme Witwe, die da nur einen Cent reinlegt und die anderen, die gaben das, dass die Leute das gesehen haben, ne? Das sehen wir ja dann auch. Aber was auch wichtig ist, in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Also auch das persönliche Gebet ist wichtig, dass wenn wir zu Hause beten, dann gehen wir ins Kämmerlein. Das heißt mit anderen Worten, dass man einen Raum hat, wo man Ruhe hat. Man muss sich jetzt extra ein Kämmerlein mieten. Ne? Aber manchmal hat man ja so ein Räumchen, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin und da bete ich jetzt. Also ich könnte meine Frau, die ging immer, weil in der Wohnung war verboten zu rauchen, ging die immer ins Kämmerlein, in die Speisekammer, ne? Hat die geraucht, ne? Hat die ihr Kämmerlein gehabt. Und da roch dann alles nach dem. Ne? Dann nehmen wir lieber diesen Wohlgeruch, ne, des Gebets und wissen einfach, der Vater wird es uns vergelten. Das heißt, er hört unsere Gebete. Wir können es ihm sagen, wir können ihm klagen, wir können ihn anbeten und preisen, wir können ihm die Not klagen, die Situation von Menschen oder die eigenen Probleme und was weiß ich alles, ne? Und er hört das, er wird es uns vergelten, also er wird uns belohnen dafür. Und so ist es auch mit dem Fasten. Und dann spricht die Bibel noch in Matthäus 10 vom Lohn des Gerechten. Also wer sich auch für das Gerechte einsetzt, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Man kann auch sich für das Gerechte einsetzen, so wie sich Leute für das ungeborene Leben einsetzen. Ja, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und sie kriegen dann auch Wind und kriegen Gegenwind, ne, und werden, was weiß ich, da angemacht öffentlich. Aber der Lohn des Gerechten. Und wer einen der geringsten Leute Jesu auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wird nicht unbelohnt bleiben. Matthäus 10, Vers 42. Irgendjemand hat hier, ich glaube die Lena war es, nicht nur einen Becher, sondern ein Glas Wasser, zwei Gläser Wasser hingestellt. Ja, und da ist ein Bild dafür, dass manchmal die ganz kleinen Gesten, was weiß ich, ne, bei Gott auch gesehen werden. Ne? Das hat auch eine Bedeutung, ne? Das Kleinste kann eine große Bedeutung haben und Gott wird es belohnen. Und dann gibt es Matthäus 16, Vers 27, da steht auch noch etwas. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also wenn Jesus wiederkommt, er weiß um unser Leben, wir müssen keine Strichliste machen, kein Tagebuch führen, wir dürfen Tagebuch führen, aber wir müssen es nicht für die Wiederkunft Christi dabei haben, ne? sondern er sieht unser Leben, er schaut unser Herz und er wird uns dann praktisch vergelten, belohnen. Ja. Oder es gibt noch einen letzten Vers, den wollte ich auch noch vorlesen. Kapitel 19. Mich hat es gewundert, wie viel hier alles über Lohn steht im Matthäus-Evangelium. Matthäus 19, Vers 29, also ich lese mal ab Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm. Sehen wir, die Jünger haben sich auch damit beschäftigt. Ne? Die haben sich damit beschäftigt. Siehe, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Wo bleibt der Lohn? Hat Jesus so lange auf sich warten lassen? Haben sie damit gerechnet, dass mal eine Lohnauszahlung käme, was weiß ich? Aber Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf den 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und dann sagt er, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Und Markus-Evangelium steht, der wird's empfangen jetzt in dieser Zeit und dann das ewige Leben ererben. Also Gott gibt uns auch schon viel in diesem Leben. Nicht erst, er vertröstet uns nicht auf die Ewigkeit, ja, dann kriegt er, aber jetzt gibt's nichts, sondern er gibt uns so viel in diesem Leben auch schon vielfältig auf andere Art und Weise. Manchmal wollen die eigenen Geschwister mit einem nichts zu tun haben. Er gibt uns geistliche Geschwister, ne, das ist ja auch toll, ne, dass wir einfach, ne, mit denen kann man sich über den Glauben, über alles Mögliche unterhalten. Und Gemeinschaft haben, gemeinsam essen und alles Mögliche. Und er wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Ja. Und ich finde einfach schön, wir werden belohnt. Und da gibt es bestimmt noch anderes, was man sagen könnte, aber dann wird das zu lang. Und wir müssen einfach mal sehen, wir sind Kinder des Höchsten. Kinder des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Seine Kinder sind wir. Und das Irdische ist nur vorläufig. Und Christen haben ein himmlisches Erbe. Durch den Glauben an Jesus haben wir dieses Erbe. Und die Errettung eines Menschen hat Vorrang. Und Gottes Ziel mit der Errettung eines Menschen ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Gott rettet die Menschen nicht, damit es ihnen hier in diesem Leben besser geht, sondern er rettet sie für die Ewigkeit. Nicht auf das Irdische und Zeitliche, sondern auf das Leben nach dem Tod sollen wir setzen. Und weil das so ist, besteht eine wesentliche Berufung Gottes für uns, dass wir seinen Sohn Jesus aus dem Himmel erwarten. Als ich auf der Bibelschule war, das ist ja schon ein paar Jahre her, da stand 77 bis 79 war das, da stand ein großer Vers hier, Maranatha, unser Herr kommt. Und in dieser Erwartung dürfen wir leben. Vielleicht in dieser Zeit ist er nicht sichtbar wiedergekommen, aber für viele ist Jesus wiedergekommen, weil sie zu ihm gegangen sind, weil sie gestorben sind, weil sie heimgegangen sind. Und deshalb in der Erwartung dürfen wir leben, dass er kommt. Deshalb, weil das so ist, besteht eine wesentliche Berufung Gottes für uns, dass wir wirklich in dieser Erwartung auch leben und dann holt Jesus uns zu sich. Und die Bibel bezeichnet diesen Vorgang als die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Das ist ein Ereignis, das passiert in einem Nu, in einem Augenblick. Also die Bibel bezeichnet es eigentlich, wenn man einmal die Augen einmal zu und aufmacht. Also so schnell passiert das. Ne? Und dann stell mal vor, dann verschwinden hier Millionen von Menschen von der Erde, die werden verwandelt werden, die Toten werden aus den Gräbern gehen und dann holt der Herr uns zu sich. Im 1. Korinther 1, Vers 9 steht, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott hat seine Kinder für die Gemeinschaft mit Jesus berufen. Und diese Bestimmung hast du, wenn du an Jesus als deinen Herrn glaubst. Und niemand kann sie dir wegnehmen. Niemand kann sie dir wegnehmen, weil Jesus die Garantie dafür gegeben hat. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns ist, der uns versiegelt hat. Da kann ja nicht mal der Teufel uns dieses Siegel aufbrechen, weil der Herr uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und diese Gemeinschaft mit seinem Sohn ist für uns das Höchste und Beste für diese Zeit und für die zukünftige Ewigkeit. Mehr kann Gott uns nicht anbieten. Das ist also echt viel, muss man sagen. Wir kriegen das ewige Leben und wir werden noch belohnt. Ja, also das gibt das gibt's hier nicht auf Erden. Ne? Das Weltliche, das ist nichts dagegen, was Gott uns wirklich für unser Leben auch gibt. Gott bereitet zurzeit dieses große Finale vor. Und wir werden dann in den Himmel einziehen. Ich habe euch eine Wohnung bereitet und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Johannes 14,3 sagt Jesus das. Ne? Er bereitet dieses Finale vor und Jesus wird uns in die himmlische Herrlichkeit heimholen. Erst dann wird auch unser Leib von aller Vergänglichkeit und Schwachheit erlöst sein. Und wenn man dann sieht, wie man manchmal Krankheiten durchmacht und neue Hüfte braucht oder was weiß ich, neues Kniegelenk oder am Rücken was kaputt oder und das wird alles dann nicht mehr sein. Ne? Das ganze Elend, die Krankheit wird nicht mehr sein. Er wird alles dann, weil wir lassen den alten Körper hier und wir kriegen einen neuen, unvergänglichen Leib. Und darauf dürfen wir denn uns wirklich auch vertrauen. Deshalb schließe ich mit dem Satz, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen.